begrüßen alle Fotoknipser zur Folge 102 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 3. September von Joel Schurter und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über alles, was mit dem Erstellen, Bearbeiten, Verwalten und Publizieren von Bildern zu tun hat. Guten Abend, Joel.
Hallo Ralf, guten Abend.
Lang nicht mehr dabei gewesen.
So ist es, ja.
Ja, ein paar Monate oder so, ne? Oder? Länger?
Ja, sicher ein paar Monate, ja.
Mhm. Wie geht's dir? Du kommst gerade aus dem Urlaub zurück, ne?
Genau, ich war für 2 Wochen oder 11 Tage in Schottland, ganz an der Küste im Norden. Nicht bei den Inseln, aber wirklich an der Küste. Da konnte ich, wie zum Thema passend, auch ziemlich viele Bilder machen. Sowohl mit der Kamera als auch mit der Drohne. Das ist einiges zusammengekommen, was ich noch bearbeiten muss.
Warst du an einem Ort oder hast du eine Rundreise gemacht?
Grundsätzlich war ich an einem Ort, weil ich mit der Familie von meiner Verlobten zusammen war. Aber wir sind immer wieder mal woanders hin für einen Tag oder so.
Mhm. Ja, heute muss ich der Joel ein bisschen ausruhen, weil wir haben schon eine halbe Stunde später angefangen als geplant. Hattest du heute deinen ersten Arbeitstag in der neuen Firma?
Den hatte ich gestern, aber heute ist was ohne mein Zutun dazwischen gekommen, wodurch ich ziemlich spät in den Feierabend gekommen bin.
Ja, also herzlichen Glückwunsch zur abgeschlossenen Berufsausbildung und zum neuen Job.
Danke.
Ja, Schottland. Ja, ich war ja in Irland, habe auch viele Bilder gemacht. Schottland war ich vor ein paar Jahren mal auch mit, also ich komme auch immer mit vielen Bildern zurück, vermute ich nicht mit so vielen wie du, aber es reicht mir schon. Ja, und genau, bevor wir ins Thema einsteigen, noch kurz Hausmitteilungen. Nächste Woche bin ich in Barcelona und damit die Folge 103 nicht ausfällt, wird sich das Core-Team seines Namens Felix darum kümmern, eine Folge auf die Beine zu stellen. Der hat aber zeitlich auch ein Problem. Deshalb kann es sein, dass die nächste Folge schon diese Woche in euren Podcatchern sein wird, vielleicht am Freitag. Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber bei GNU/Linux.ch erscheint sie automatisiert am nächsten Mittwoch um 12 Uhr. Und beim Shownotes-Schreiben heute ist mir aufgefallen, dass der Markdown-Editor in Nextcloud irgendwie spinnt. Normalerweise speichert der ständig, was man eintippt, ohne dass man was machen muss. Und heute hatte ich 2x Datenverlust. Ich weiß nicht warum. Joel hat vorhin auch schon geklagt, dass er das, was ich schreibe, jetzt noch nicht sieht. Hat sich das mittlerweile abgedatet bei dir oder siehst du immer noch?
Nee, bei mir ist immer noch alles.
Ja, also irgendwas ist komisch. Müssen wir mal näher angucken. Ich meine, wir benutzen den Markdown-Editor in Nextcloud schon sehr lange und es war eigentlich immer ein super Tool. Also es ist heute das erste Mal, dass ich Schwierigkeiten damit habe. Also falls ihr damit arbeitet, achtet mal darauf und macht einen Copy-Paste in den anderen Editor rein, damit er keine Daten verliert.
Das ist bei mir auch zum ersten Mal aufgefallen, ja.
Genau, und dann sind wir beim Thema Bilder. Also es geht ja generell mal um das Thema Fotos, Bilder, alles Grafische. Also ich wollte das jetzt nicht nur auf Fotos beschränken. Und Sinn und Ziel dieser Podcast-Folge ist, dass wir euch die verschiedenen Schritte, die es so gibt, bei der Bilderstellung, Bildbearbeitung nahebringen, dabei auch einige Werkzeuge erwähnen und auch Prozessschritte, damit ihr vielleicht wisst, da gibt es ja noch das und das, das könnte ich ja mal ausprobieren oder vielleicht entdeckt ihr ja auch Hinweise, wie ihr euren Workflow verbessern könnt oder ändern könnt. Das wäre so die Zielsetzung. Wir haben das unterteilt in die Kapitel Erstellen von Bildern, Bearbeiten, Verwalten, Publizieren und der Joel hat dann auch noch etwas dazugefügt, wenn es um die Reichweite geht. Also wenn man wirklich die Bilder an die Verwandtschaft, Bekanntschaft, Öffentlichkeit bringen will, was gibt es da zu beachten? Ja, steigen wir ganz vorne ein beim Erstellen. Ja, wenn wir über Fotos reden, dann reden wir auch über Fotografie und da ist eigentlich Joel der Experte. Womit fotografierst du?
Also je länger, je mehr tatsächlich mit dem Smartphone, Handy. Aber meistens halt nur so quasi, ich habe gerade das falsche Objektiv auf der Kamera, dann nehme ich halt mein Handy dafür, weil ich ziemlich viel in den hohen Brennweiten unterwegs bin und in den langen. Und da kommt man schon oft, oder komme ich schon oft mit dem Handy daher. Aber grundsätzlich bin ich mit der Kamera unterwegs.
Man sagt ja immer, dass die Qualität der Handyfotos immer besser wird. Wie beurteilst du das denn? Sind die Aufnahmen mit einer großen, richtigen Kamera noch signifikant besser?
Es kommt ganz auf den Nutzen drauf an. Wenn man zum Beispiel ein Foto groß ausdrucken möchte oder man das Foto wirklich gut bearbeiten will, insbesondere halt professionell bearbeiten will im Sinne von, man geht in Raw Therapy, Darktable oder sonst was und will das Bild wirklich gut bearbeiten, dann hat man mit Handyfotos ziemlich beschränkte Möglichkeiten. Gibt auch bessere Handys mittlerweile oder Handys mit Funktionen, die das besser machen, aber das normale Handy bearbeitet die Bilder schon so relativ stark und speichert sie dann in einem relativ kleinen Dateiformat ab. Sprich, je kleiner ein Dateiformat ist, desto weniger Informationen sind drin. Und wo keine Informationen, da kannst du auch nichts wirklich rein editieren. Von daher, es kommt auf den Nutzen drauf an.
Aber ist es nicht so, dass die Handykameras eigentlich alle so eine Option haben, dass du sowohl ein JPEG ablegst als auch eine RAW-Datei?
Das ist nur bei neueren oder besseren Handys tatsächlich der Fall. Also mein Handy ist ein Samsung Galaxy A53 und das hat es noch nicht.
Gut. Also eben Fotografie ist eine Quelle, wie man zu Bildern kommen kann. Dann gibt es natürlich noch einen ganz anderen Zweck. Das haben wir eigentlich immer bei den Artikeln für GNU/Linux.ch, dass wir irgendein Titelbild suchen. Und da gibt es halt im Internet viele Quellen, wo man was finden kann. Ich verwende sehr oft Pixabay. Da gibt es Bilder unter einer freien Lizenz. Ganz bekannt ist auch noch Unsplash oder Pexels. Wenn es um Vektor Bilder, Grafiken, Icons und so geht, gibt es auch viel. Also SVG Repo möchte ich da mal erwähnen. Übrigens, wir haben die ganzen Projekte, Produkte, die es da so gibt, Dienste, haben wir alle verlinkt in den Shownotes. Dann gibt es noch Openverse, da findet man auch viel. Und natürlich aus dem Fediverse PixelFed, wo man Bilder beziehen kann. Ja, und vermutlich gibt es noch sehr viel mehr. Ich merke gerade eine Quelle, die mir durch Markdown Editor Datenverlust heute rausgefallen ist. Es gibt Open Source Design. Ich muss das nachher noch einfügen. Das ist eine Webpage. Da findet man ganz viele Links zu all dem, worüber wir sprechen. Also wo findet man freie Bilder, was gibt es für Editoren und so weiter. Ja, werde ich dann nachträglich noch in die Shownotes einfügen. Ja, also aus dem Internet kann man Sachen ziehen. Machst du das auch? Ja gut, du schreibst ja nicht mehr so oft Artikel.
Ja, genau. Aktuell nicht so sehr. Aber wenn ich was brauche, ja, dann, so, wenn ich nichts Eigenes habe, was je nachdem, was ich brauche, durchaus der Fall sein kann, dann gehe ich meistens auf Pixabay. Was ich hier noch erwähnen möchte, Pexels und ähnliche Seiten, die kopieren Bilder voneinander. Auch bei Pixabay gibt es das, dass Bilder von Unsplash oder Bilder von Pexels oder auch tatsächlich Bilder von Adobe Stock oder umgekehrt vor allem, die Bilder gestohlen werden. Sprich, da muss man durchaus vorsichtig sein. Ich persönlich sehe den besten Quellenbereich quasi bei Pixabay oder Unsplash, weil Pexels ist durchaus dafür bekannt, Pixabay zu kopieren.
Okay, guter Hinweis. Also, wenn ihr Bilder bezieht, schaut euch genau die Bedingungen an, welche Lizenz, ob ihr die frei verwenden könnt, ob da irgendeine Lizenz angegeben werden muss. Das ist noch wichtig, damit ihr da nicht in Schwierigkeiten kommt. Ja, dann kann man natürlich auch selbst Bilder erstellen. Da gibt es recht viele Editoren im GNU-Linux-Bereich. Also GIMP kennt vermutlich jeder. Ich habe GIMP ziemlich lange intensiv verwendet. Früher haben wir immer so Weihnachtskarten selber gemacht und das war dann immer so eine Mischung aus einem Fotoanteil und ein bisschen Grafik und Schrift da drin. Ja, und da habe ich dann sehr viel mit GIMP gearbeitet. Womit ich noch nie gearbeitet habe, was aber auch eine Empfehlung ist, ist Krita. Hast du schon mal mit Krita gearbeitet, Joel?
Tatsächlich, ja. Ich habe so ein Malpad, oder ich weiß nicht, wie man dem sagt, Trackpad, wo ich mit dem Stift zeichnen kann auf dem Laptop oder auf dem PC. Ich persönlich hatte so meine Schwierigkeiten mit Krita, weil ich bin mir gewohnt, wenn ich was zeichne quasi, dann versuche ich das, oder will ich da möglichst nah reinzoomen, um Details zu zeichnen. Krita gibt eine Option, sagen wir mal 2000 auf 3000 Pixel, das wählst du beim Erstellen aus und das ist dann deine Größe. Mhm. Wenn du da reinzoomst, dann kannst du nicht wirklich was machen, weil du landest in den Pixeln. Das heißt, je nachdem, für was man es braucht, könnte ein Editor wie Inkscape besser sein. Krita ist so quasi wie, soll ich sagen, eine digitale Leinwand, wo man darauf malen kann. Mhm. Also es gibt sicher andere Möglichkeiten oder andere Einsatzbereiche, aber so wie ich Krita kennengelernt habe, ist es mehr so quasi eine Künstlerseite, auf der man was malen kann und weniger so was. Also vektormäßig geht gar nicht, also man ist in der Bildgröße begrenzt.
Mhm. Ja gut, das sollte ich vielleicht auch noch sagen, also GIMP und Krita, das sind halt so Pixelbearbeitungsprogramme, genau, ja. Und Inkscape, das wäre jetzt hier das dritte im Bunde, da geht es um Vektorgrafiken, also wenn es so um grafische Darstellungen geht, da ist man mit Inkscape ganz gut aufgehoben, hat auch, finde ich, eine relativ steile Lernkurve.
Ja, definitiv.
Aber ist vermutlich so das beste Vektor-Editor-Werkzeug im Linux-Bereich. Und dann hast du das noch dazu geschrieben? Raw genau, Therapy ja. Und Darktable. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil wir reden ja immer noch über das Erstellen von Grafiken. Und ich denke, Raw Therapy und Darktable gehören eigentlich in den Bereich Bearbeiten.
Ja, das stimmt, ja.
Hinein. Genau. Und Joel, du bist ja, was so Grafiksoftware angeht, irgendwann vom Glauben abgefallen, oder?
Ja, zumindest teilweise. Also im professionelleren Bereich tatsächlich, ja. Ich habe jetzt Dual Boot auf dem Laptop, Windows 11 und Linux Manjaro. Ich nutze zwar, aktuell fotografiere ich halt auch weniger, aber wenn ich Bilder bearbeite, in Bezug auf Bilder bearbeiten im Spezifischen, benutze ich aktuell vor allem Adobe-Produkte wie Lightroom und Photoshop. Wobei ich benutze Lightroom insbesondere deshalb, weil, da kommen wir zwar noch zu, aber Raw Therapy und Darktable habe ich beide lange benutzt, benutze ich teilweise auch immer noch, aber die KI-Funktionen, die fehlen mir da einfach und die geben einem durchaus viele Möglichkeiten.
Okay, KI-Funktion, nächstes Stichwort in der Kategorie Erstellen von Grafiken. Ja, also wir haben ja jetzt relativ wenig aufgeführt in den Shownotes. Ich habe halt mal so die üblichen Verdächtigen reingeschrieben, Stable Diffusion mit Journey und dann, was vielleicht nicht so bekannt ist, Stock Cake. Das ist einfach eine Sammlung von durch KI generierter Bilder. Also da könnt ihr nicht prompten und euch ein eigenes Bild eingeben lassen, da könnt ihr einfach Suchbegriffe eingeben und greift halt auf ein paar hunderttausend durch KI vorgenerierte Bilder zurück. Das ist so ein kleiner Unterschied. Und Joel hat es gerade erwähnt, KI-Bildgenerierung zieht halt auch immer mehr in diese Werkzeuge ein, also jetzt weniger im Open-Source-Bereich, aber bei Adobe ist das ganz stark der Fall.
Ja.
Fehlt da noch was? Benutzt du sonst noch was außer den Bild-KI-Fähigkeiten in den Adobe-Produkten?
Ich verwende sie halt generell. Also ich bearbeite meine Bilder aktuell vor allem da. Was ich mit KI-Funktionen meinte, war nicht unbedingt generativ. Aber zum Beispiel, ich habe ein Bild mit drei Personen drauf, ich will aber nur die eine Person bearbeiten. Da gehe ich nicht hin und pinsel mir eine Maske drüber, sondern ich gehe hin, Person 1. Auswählen Und das erleichtert dann den Arbeitsschritt sehr stark. Oder wenn ich einen Himmel habe auf dem Landschaftsbild, Himmel auswählen, fertig. Das meine ich vor allem mit KI-Funktionen. Und das erleichtert einem das Ganze sehr und das fehlt mir bei den freien Softwareangeboten ziemlich, weil es schränkt die Möglichkeiten schlichtweg ein und vor allem auch die Geschwindigkeit mit der Bearbeitung.
Ja, dann kommen wir zum zweiten Bereich, nämlich Bearbeiten von Bildern. Also jetzt haben wir welche erstellt, entweder selber fotografiert, aus dem Internet runtergeladen, in irgendeinem Editor gezeichnet oder durch KI generieren lassen. Und jetzt geht es halt um die Bearbeitung. Da kommen jetzt natürlich auch wieder die Editoren ins Spiel, die wir schon genannt haben, also GIMP, Krita, Inkscape. Und jetzt eben auch Raw Therapy, Darktable, diese Sachen, wo man halt eine Bearbeitung machen kann. Also bei GIMP zum Beispiel hat man halt die üblichen Funktionen zu einer Fotoretusche. Ich glaube, Raw Therapy und Darktable, Joel, das kannst du besser erklären, was man damit im Bearbeitungsbereich anstellt.
Also GIMP als Fotoeditor ist eigentlich so vergleichbar mit dem, was man kennt von Photoshop. Also ich ziehe den Vergleich deswegen, weil das ist durchaus das Bekannteste in dem Bereich. Es ist mehr so eine Retusche, wie du schon gesagt hast, und weniger wirklich bearbeiten im Sinne von Belichtung und so weiter. Das ist dann eher der Bereich von Raw Therapy und Darktable und Pendant dazu dann Adobe Lightroom und andere. Da kann man jetzt weniger mit Zeichen oder was rausschneiden oder sonst was machen, sondern mehr einfach wirklich grundlegende Bearbeitung, wie eben Belichtung, Sättigung und so weiter. Also es ist mehr so ein grundlegendes Bearbeitungsprogramm in Sachen Bildeigenschaften oder Bildaufbau zum Beispiel, oder nicht Aufbau, aber Bild Aussehen quasi.
Ja, genau. Und dann, was beim Bearbeiten natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Bibliothek Image Magic. Das ist ein Wie sage ich das? Ein Kommandozeilenwerkzeug oder eigentlich ist es im Hintergrund vermutlich eine Sammlung von sehr vielen Funktionen rund um das Thema Bildbearbeitung. Sowas wie Image Magic, das bietet sich an, wenn man automatisierte Bildbearbeitung machen will. Also rotieren, Größe verändern, Bild verbessern. Die Orientierung von einem Bild, von einem Handy, die vielleicht falsch ist, korrigieren, all solche Sachen. Also Image Magic ist eigentlich die große Bibliothek oder die große Toolsammlung im freien Bereich, wenn es um Bildbearbeitung geht. Ein Vergleich könnte man ziehen, wenn es jetzt um Audio und Video geht mit FFmpeg. FFmpeg ist das Thema, wo wir noch nie bei GNU Linux CH darüber geschrieben haben, weil das so umfangreich und so schwierig ist, hat sich, glaube ich, noch keiner dran getraut. Image Magic gab es, glaube ich, schon mal so ein paar Artikel. Hast du Funktionen von Image Magic schon mal eingesetzt, Joel?
Vereinzelt, wie du schon sagtest, bei Rotation oder sowas.
Oder
Aber ansonsten,
Konvertierung.
genau, bei solchen Sachen ja, wenn es dann wirklich mehrere sind. Ansonsten, viele Dinge sind einfach, wenn es einzelne Fotos sind, mache ich das tatsächlich vor allem in Anwendungen wie G-Thumb oder sonst was in die Richtung. Aber für Stapelverarbeitung habe ich es schon genutzt, aber brauche ich relativ wenig tatsächlich.
Also ich brauche es eigentlich sehr oft oder eigentlich immer, wenn es um Bilder geht, die ich mit dem Handy aufgenommen habe. Dann aber halt nicht einzeln, sondern in Form eines Skriptes. Also es könnte ein normales Bash-Skript sein, bei mir ist das ein Python-Skript. Das habe ich vor vielen Jahren mal geschrieben, das heißt Photomat. Gibt es auch einen Link in den Shownotes zu einem GNU-Linux-Artikel, wo ich das näher vorstelle. Findet man auf Codeberg. Und das ist so, ja, eine Sammlung von Befehlen mit Abfragen dazwischen, die ich eigentlich immer auf die Bilder anwende. Also da geht es um solche Fragen wie, welche Größe willst du haben, Umbenennen der Bilder aufgrund der EXIF-Daten, also wenn du von verschiedenen Handys Fotos einsammelst, dann ist es ja immer schwierig, die in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen. Mhm. Und dann macht es halt Sinn, die Metadaten von dem Bild abzufragen und die Bilddatei entsprechend umzubenennen, sodass du sie dann nachher alle im gleichen Format und in der chronologischen Reihenfolge hast. Dann Bild vergrößern für verschiedene, oder verkleinern eigentlich, muss man sagen, für verschiedene Zwecke, für deine interne Ablage, vielleicht fürs Publizieren im Internet möchtest du vielleicht ein bisschen ein kleineres Format haben, automatische Qualitätsverbesserung, all solche Dinge. Und ja, das ist so ein Beispiel für einen so halbautomatisierten Workflow. Ich finde das ganz toll, weil per Hand wäre das eigentlich unmöglich, all diese Schritte zu machen. Vor allen Dingen, wenn man so viele Fotos macht wie der Joel.
Ja, ich mache zwar viele Fotos, aber auf meiner Kamera, vor allem auf dem Handy, habe ich die Bilder meistens einfach da und nehme einzelne raus. Aber auf der Kamera habe ich so ein Sternchensystem und dann gehe ich in irgendeinen Editor, das kann auch ein freier sein, wo die Sterne angezeigt werden können, und dann sage ich quasi Sterne 3 und höher kommen rein, und das sind dann vielleicht von 1000 nur noch 200. Und so bearbeite ich im Endeffekt gar nicht so viele. Aber es stimmt schon, wenn man viele Bilder hat, gerade von verschiedenen Quellen, dann macht eine Stapelverarbeitung durchaus Sinn, ja. Mhm.
Ja, könnt ihr euch mal angucken. Das ist, wie gesagt, ein Python-Programm, ist ziemlich simpel, gut dokumentiert, ja, immer mit Abfragen dazwischen, willst du jetzt das machen oder willst du das nicht machen, willst du aufs Internet hochladen, willst du die Originale behalten oder nicht, all sowas. Muss man natürlich an seine eigenen Zwecke anpassen. Ist aber ein Einstiegspunkt, wenn man da seinen Workflow ein bisschen automatisieren will. Ja, und dann haben wir schon wieder KI, diesmal im Bereich Bearbeiten. Da ist mir jetzt nicht so viel eingefallen, obwohl es vermutlich sehr viel mehr gibt. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über RemBG, also Remove Background. Das ist ein Linux-Programm, was eben Freistellen macht. Funktioniert je nach Motiv ziemlich gut. Also ich sag mal, wenn man keine großen Kontraste hat und wild abstehende Haare, dann funktioniert, also bei einem Porträt, dann funktioniert das Freistellen nicht so gut. Ein anderes KI-basiertes Tool ist Upscaly, was ja eigentlich eine Bildvergrößerung macht bei ohne Qualitätsverluste. Ja, bei KI und Bearbeiten, Joel, bist du da nur im Team Adobe oder verwendest du auch noch andere Werkzeuge?
Ich bin nicht nur im Team Adobe, aber ich bin da in Sachen KI tatsächlich aktuell, könnte ich verbessern, aber ausschließlich im kommerziellen oder im unfreien Bereich. Was ich neben Adobe noch habe, sind Programme von Skylum oder Luminar. Nutze ich aber aktuell nicht wirklich, weil es mir zu kitschig geworden ist teilweise.
Okay.
Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, leider nur sehr wenige freie, ja.
Genau. Ja, kommen wir zum dritten Bereich, Verwalten von Fotos. Und den habe ich jetzt mal begonnen mit, ja, wie bekomme ich denn überhaupt die Fotos von meiner Kamera oder Smartphone auf den PC? Da gibt es auch einen Artikel, den ich mal geschrieben habe, nämlich die automatische Synchronisation der Bilder, die du auf dem Smartphone hast, auf deine Nextcloud. Das funktioniert sehr gut, also machst ein Bild, hast einen dedizierten Ordner oder eine Ordnerstruktur auf deiner Nextcloud und alles, was du knippst, landet dann auf der Nextcloud und vergammelt nicht auf dem Smartphone. Das ist so ein Effekt, den ich ein paar Mal gesehen habe. Die Leute haben dann irgendwann tausende Fotos auf dem Smartphone, finden nichts mehr, vergessen Nein. das lokal bei sich zu sichern. Ja, dann gibt es natürlich die ganz normale Übertragung über Kabel. Steckst das Phone ein, kopierst es rüber. Was ich auch gerne verwende, ist Local Send. Das ist so ein Tool, das gibt es für Android und für Linux auf dem Desktop, und ja, Ja, das startest du einfach und dann wird halt übers lokale LAN, kannst du dann Sachen hin und her kopieren. Wie machst du das so mit den Bildern, mit der Sicherung, mit dem Hin- und Her-Kopieren?
Also, wenn ich nur noch was zu Smartphone, zu PC sagen kann, da gibt es noch KDE Connect. Nutze ich auch ziemlich oft, wenn ich denn was kopieren muss, weil ich einfach beides schon sehr lange installiert habe. Ich werde mir sicher auch mal die anderen anschauen. Nextcloud Sync hat bei mir tatsächlich nicht funktioniert. Och. Ich weiß nicht genau wieso, aber wenn ich was synchronisieren wollte, ich hatte immer die aktuelle Version. Wenn ich es auf meinem Laptop gesichert habe, kam die neue Version auf dem Handy an. Wenn ich aber was auf dem Handy gesichert habe, kam sie nicht auf dem Laptop an. So in Sachen Upload und so. Muss ich aber nochmal anschauen, kann auch ein Problem bei mir sein, aber man muss schauen, was in welche Richtung kopiert wird.
Ja, also ich glaube, der Sinn von dieser Bildersicherung ist eigentlich immer der Weg vom Smartphone hin zur Nextcloud und nicht umgekehrt. Und ich meine, wenn ich mich recht an den Artikel erinnere, ich hatte auch Probleme und es wurde auch in Talk bei uns darüber diskutiert. Man weiß nicht genau, wann diese Synchronisation gestartet wird. Also okay, es geschieht nicht unmittelbar, sondern ich glaube, dieser Nextcloud-Synchronisationsmechanismus im Smartphone, Nextcloud-Client, der guckt irgendwie, wann ist Idle-Time auf dem Smartphone und wann ist jetzt genug Zeit übrig, um die Synchronisation zu starten. Irgendwas in der Richtung.
Interessant, ja.
Ja. Ich glaube, im Artikel habe ich dazu aber auch was geschrieben oder in den Kommentaren steht was. Ja, Verwalten von Bildern, also wir haben sie jetzt dann mal irgendwie aufs Notebook rübergezogen und dann gibt es natürlich Anwendungen für die Bildverwaltung. Also ich benutze da etwas recht Einfaches, nämlich GThumb. In der GNOME-Welt, in der KDE Plasma-Welt kennt man Digicam. Shotwell ist auch noch recht bekannt. Jetzt steht hier wieder Darktable und Raw Therapy. Weiß ich nicht. Würdest du die jetzt als Anwendung zur Verwaltung bezeichnen?
Würde ich teilweise, ja. Wenn es darum geht, wirklich, ich denke jetzt weniger, dass jemand ein Handybild auf Darktable oder Raw Therapy bearbeitet, aber wenn man Bilder von der Kamera rüberzieht, mit Sterne versehen hat zum Beispiel oder auch mit Tags, dann sind diese Tools durchaus ziemlich mächtig. Insbesondere Raw Therapy meine ich. Darktable habe ich schon zu lange nicht mehr genutzt, um sagen zu können, wie gut dass es da geht, aber es geht auch. Es sind wirklich funktionsumfangmäßig ziemlich ähnlich mit den Adobe Lightroom Produkten. Wenn ich da mal nochmal darauf zurückkommen kann, da funktioniert das eigentlich ziemlich ähnlich. Man kopiert die Bilder ins Programm rein, die können dann auf einem anderen Ordner liegen und man fügt sie einfach quasi hinzu zum Katalog und dann klickt man im Katalog im Programm dann auf Bearbeiten. Also da hat man schon einen Katalog quasi im Programm drin. Von daher, das sind auch Möglichkeiten. Aber wenn man wirklich eine einfache Sache haben will, ist das sicher nicht das Richtige.
Ja, also wie gesagt, GThumb, da kann man auch sortieren, suchen, Verschlagworten mit Sternen versehen, halt diese Dinger. Das ist so für die Otto-Normal-Anwenderin sicherlich ausreichend. Dann gibt es natürlich auch noch diverse Services-Anwendungen, die man selber hosten kann oder im Web verwenden kann. Also bei uns in der Firma wird für die ganze Bildverwaltung PVigo verwendet, eine webbasierte Bildverwaltung, freie Software, aktives Projekt, gibt es zu öfteren Aktualisierungen. Dann gibt es auch noch PhotoPrism, was ziemlich bekannt ist und ja, so der Star am Himmel, zumindest wenn man den Nachrichten folgt, ist Immig. Ich weiß nicht, wie man auf den seltsamen Namen Immig kommen kann für eine Fotoverwaltung. Da hat der Ferdinand neulich mal zwei Artikel zu geschrieben. Das scheint auch ziemlich beliebt zu sein. Also ich benutze sowas gar nicht. Ne? Also ich habe meine Bilder hier zu Hause, liegen auf meinem NAS und ja, okay, manche davon publiziere ich auf meine Webseite. Verwendest du irgend so einen Webfotoverwaltungsdienst, Joel?
Ich habe mal vor, soll ich sagen, 2-3 Jahren mal was ausprobiert. Das könnte sogar Pivigo gewesen sein oder Fotoprism. Aber aktiv nutzen tue ich nichts davon, nein. Mhm. Würde ich mir vielleicht mal wieder anschauen, gerade wenn es um Familienfotos oder sowas geht, aber persönlich sehe ich keinen wirklichen Nutzen darin.
Ja, und dann kann man das Ganze natürlich auch zu Fuß machen, also völlig manuell. Da macht es halt Sinn, sich eine bestimmte Ordnerstruktur auszudenken, wie man die Bilder da organisiert. Also ich mache das eigentlich immer so. Ich habe halt Jahresordner mit Jahreszahlen und da drin habe ich Monatsordner und da drin habe ich dann Eventordner. Ne? Also dann gibt es einen Überordner 2024 und da drin gibt es einen Unterordner Januar und da drin gibt es dann einen Ordner, was weiß ich, Skiurlaub. Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, wie viele Bilder man denn verwalten will und wie man danach suchen will. Ja, wie machst du das, Joel?
Ich habe neben den Katalogwerkzeugen wie eben Darktable und so weiter eine einfache Ordnerstruktur, ja, wie du auch. Ich habe aber da eine Erweiterung geschrieben oder ein Skript gemacht, was mir, wie du auch schon vorhin gesagt hast, aus den Bildern, aus den EXIF-Daten das Datum nimmt und das Datum als Dateinamen. Und am Ende mache ich das genauso wie du, Jahresordner, Monatsordner und im Monatsordner dann je nachdem auch Eventordner. Mhm.
Gut, dann sind wir beim Thema Publizieren. Also wie macht man das? Also wie bringt man die Bilder in die Welt? Da ist die erste Frage, wohin soll das gehen? Bei mir ist das halt meine eigene Webseite, wo es halt so eine Kategorie mit Fotos gibt, die dann auch in den Artikeln verlinkt werden. Und das macht bei mir halt dieses Skript Fotomat. Ne? Das fragt dann am Ende, ja, welches Format sollen, also welche Größe sollen die Bilder für die Veröffentlichung im Internet haben? Und dann rechnet die das dann so ein bisschen kleiner und dann von welchem Jahr sind die? Und dann guckt das auf dem Webserver, ob es den Jahresordner schon gibt und legt dann halt da den Monats- und Eventordner an, kopiert die ganzen Bilder hoch und ja, der Rest passiert dann eigentlich auf meinem Webserver. Also ich verwende da Joomla als CMS mit dem entsprechenden Plugin, was dann so eine Galerie zur Verfügung stellt. Ja, weiterer Weg wäre, wie wir gerade schon gesagt haben, so gehostete Fotoverwaltungen, also fremd gehostet oder selbst gehostet, wie Pivigo zum Beispiel. Ja, und wie überträgt man das jetzt? Also ja, halt über die normalen Protokolle, SSH zum Server, FTP. Ich glaube, manche Fotoverwaltungen bieten auch so eine Upload-Funktion an. Ich habe mal bei GThumb geguckt, da gibt es das, glaube ich, nicht. Aber ich meine, bei Shotwell und so gibt es dann eine Möglichkeit, zu bekannten Foto-Hosting-Diensten die Bilder dann mit einem Klick hochladen zu lassen. Ja, weißt du da was zu, Joel?
Nicht wirklich was ich direkt präsent habe, aber meines Wissens, ja, es gibt solche Sachen, wo man dann quasi 10, 15, 100 Bilder anwählen kann und dann Upload to. Aber wie du schon gesagt hast, das sind meistens einfach die Bekannten und die und Bekannten
nicht die besten,
sind
nicht, also irgendwie Upload to Google besten, genau. Oder so.
Ja, das, was da oft wirklich fehlt, ist Upload to eigene Seite.
Genau.
Was wirklich oft kommt, sind Instagram, Flickr und so weiter, sind je nach Anwendungsbereich nicht die falschen, aber wenn es um freie Dinge geht, klar, ist es nicht wirklich das, was man will. Von daher, die Funktion ist meistens umsonst. Mhm.
Ja, und eigentlich wären wir mit unseren Themen dann schon oder mit unseren Kapiteln dann schon durch. Aber der Joel hat noch ein letztes Kapitel hinzugefügt, nämlich Reichweite erzeugen.
Genau, also als ich mit Fotografie angefangen habe oder mit Fotografie Bilder veröffentlichen, habe ich meistens einfach meine Bilder auf Pixabay hochgeladen. Da sind sie auch wirklich gut aufgehoben, grundsätzlich. Ich habe dann aber gemerkt, so quasi, ja, ich veröffentliche die Bilder, aber im Endeffekt geht es auf dieser Plattform ja nicht darum, Feedback zu bekommen oder sonst was. Es geht wirklich darum, die Bilder einfach der Allgemeinheit zum Nutzen, also zum Benutzen zur Verfügung zu stellen. Und dann habe ich angefangen mit Pixelfed. Das geht auch ziemlich gut, finde ich. Letztes Mal, als ich das benutzt habe, war vielleicht vor 2 Jahren. Wird sicher massiv besser geworden sein. Was mir damals zumindest, kann heute anders sein, sehr gefehlt hat, ist die aktive Community. Also je nach Instanz kann es natürlich anders sein oder je nachdem, wie bekannt auch die Instanz ist und wie bekannt auch der Account ist natürlich. Aber mir hat bei Pixelfed wirklich das, ich habe ein Bild hochgeladen und nach 2 Wochen hatte ich vielleicht 10, 15 Likes, obwohl ich vielleicht 150 Leute habe, die mir gefolgt sind. Oder auch nur 50, aber wirklich verbreitet haben sich die Bilder natürlich nicht, weil es fehlt ja der Algorithmus, den man ja eben nicht will, weil er nicht frei ist. Mastodon funktioniert im Endeffekt ähnlich, es ist einfach nicht auf Bilder ausgelegt. Man kann natürlich auch Bilder von Pixelfed auf Mastodon anschauen. Aber es gibt auch Leute, von denen ich weiß, die posten Bilder auf Mastodon. Also es gibt natürlich auch. Oder auch andere Fediverse-Plattformen, wie was gibt es noch für Mastodon-Alternativen, aber oder natürlich komme ich jetzt wieder mit dem unbeliebten Thema kommerzielle Plattformen. Ich habe irgendwann angefangen, auch auf Instagram hochzuladen. Würde ich aber, außer man hat das Interesse an einer großen Community, würde ich aber nicht empfehlen, weil der Aufwand ist relativ groß, weil man ziemlich oft posten muss, um Reichweite zu erzeugen. Man hat natürlich die Möglichkeit, weil der Algorithmus das zulässt, aber man ist dann wieder in einem Käfig gefangen. Also man kann nicht wirklich auswählen, wer das sieht. Am Ende folgen dir dann vielleicht von 150 Leuten 50 Leute, die gar nicht mehr existieren oder Spam sind oder sonst was. Das hat man vielleicht auf anderen Plattformen weniger. Also wenn man keine kommerziellen Ziele hat oder keine wirklich, wenn man nichts mit den Bildern anstellen will, im Sinne von, ich will meine Bilder verkaufen und ich zeige sie da, um Leute zu erreichen, die die Bilder dann kaufen könnten, würde ich nicht auf kommerzielle Plattformen gehen. Aber ist natürlich eine Möglichkeit, wirklich Reichweite zu erzielen.
Jo. Ja, ich denke oder ich hoffe, wir haben das Thema in der Kürze der Zeit jetzt mal so gut abgegrast mit den verschiedenen Unterkapiteln. Wie gesagt, schaut mal in die Shownotes, ihr findet Links zu allen Sachen, über die wir gesprochen haben. Vielleicht findet ihr da ein Tool dabei, was für euch nützlich ist, was ihr noch nicht kanntet, oder auch Ideen, um euren Workflow bei der Foto- und Bildbearbeitung zu verbessern. Ja, und damit war es das für die Folge 102 von Captain's Wednesday. Joel, herzlichen Dank. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ich bete das jetzt nicht wieder runter. Macht mit, schreibt Artikel, beteiligt euch am Podcast. Und ja, das war's. Schöne Woche noch. Ich hoffe, das klappt nächste Woche, dass der Felix, die Partnerin, die da vielleicht mitsprechen wird, verrate ich noch nicht. Eventuell könnt ihr es euch denken. Ich hoffe, das klappt. Joel, dir einen schönen Abend, euch allen auch.
Danke dir auch, ja.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.